BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre und herzliches Gott, sagt Hermine Kaiser heute zu unserem Brauchtumsratsch. Und ich freue mich, jetzt auch schon das 10. Jahr, jedes Jahr wieder, wenn der altbayerische Festtags- und Brauchtumskalender rauskommt, jetzt fürs Jahr 2026. Und da ist wieder so viel Neues und Spannendes drin, da müssen wir mit der Autorin Dorothea Steinbacher unbedingt drüber reden. Wir reden aber auch über den Frauendreißiger und über unseren Lieblingsheiligen und über das Nasentröpfel und ob es der Butter oder die Butter heißt. Habe die Ehre und grüß Gott, Dorothea Steinbacher. Schön, dass du mit deinem neuen Kalender da bist.
Guten Morgen, liebe Hermine.
Jetzt ratschen wir schon, BR Heimat gibt es ja seit zehn Jahren über Brauchtum mit dir hier. Und das ist jetzt der 10. Kalender, den du vorstellst. Und ich bin immer wieder begeistert, dass immer wieder was Neues drin ist. Das ist doch phänomenal, weil eigentlich ist ja immer der Kreislauf des Jahres dasselbe. Aber Brauchtum gibt zu viel, dass du mir gerade bei der Festtagsmusik gesagt hast, beim Festtagsmarsch, ich könnte nur 30 Jahre weiterschreiben, weil es so viel gibt.
Ich könnte nur 30 Jahre weiterschreiben. Und das ist der 10. Kalender, den ich hier im Funk vorstelle, weil ich seit 10 Jahren bei BR Heimat bin. Aber es ist insgesamt der 26. Kalender, der 27. genau, den wir machen, die Judith Kumpfmüller und ich. Weil der erste ist im Jahr 1999 für das Jahr 2000 erschienen. Also ist der für 2026, der jetzt ganz neu ist, ist der 27. Jahrgang. Und die Leute sagen auch immer, ja, freut euch den immer noch was an. Und, aber je mehr man sich mit Brauchtum beschäftigt und je weiter man umeinander kommt, desto interessantere Sachen lernt man kennen und denkt man, da muss ich einmal was drüber schreiben und da muss ich einmal was drüber schreiben. Also wir könnten nur ewig weitermachen mit dem Kalender und es macht uns auch richtig große Freude, uns mit diesen Themen zu beschäftigen und offensichtlich den Leserinnen und Lesern auch, weil wir ganz beglückte Rückmeldungen kriegen, also die Leute gefällt's auch.
Es sind auch immer spannende Sachen drin, wie zum Beispiel den Mond, Aussaat und Pflanzkalender oder wunderbare Rezepte und auch lustige Geschichten, wie eben, was ich eingangs schon gesagt habe, vom Nasentröpfel oder der Diskussion, ob es der Butter oder die Butter heißt. Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich in der ersten Klasse oder in der zweiten Klasse gedacht habe, Moment, die Lehrerin irrt, das heißt der Butter und nicht die Butter. Soll ich es ihr sagen? Gott sei Dank habe ich es ja nicht gesagt, weil bei uns daheim hat es immer geheißen, gibt es mal den Butter, bitteschön.
An Butter, genau. Ja. Hast du an Butter dabei, ja, oder denkst du drüber, dass man nur an Butter braucht?
Oder der Butter ist ausgegangen oder sonst was. Aber die, genau, Butter, so sind wir nicht aufgewachsen.
Nein, das ist eine ewige Diskussion, vor allem zwischen Nord- und Süddeutschland. Aber wenn man mal die Etymologie, also die Herkunft des Wortes Butter anschaut, dann haben eigentlich die Süddeutschen recht, weil das Wort Butter nämlich von Butyrum, lateinisch, kommt. Oder vorher von Griechisch Butyron und dann Butyrum im Lateinischen. Und das ist sächlich, also neutral. Und die Wörter, die ein neutrales Geschlecht haben im Lateinischen, die haben sich dann in den Ländern, in denen sie entlehnt wurden, unter anderem im Deutschen, zu einem Maskulinum entwickelt, also zu einem männlichen Geschlecht, wie der Butter. Eben, ja. Und nur nördlich des Mainz ungefähr sagt man die Butter. Und das hat sich jetzt leider, muss man als Bayerin sagen, auch in die Hochsprache oder in die Standardsprache eingeschlichen, dass es offiziell die Butter heißt. Das heißt, alle, die in Bayern 6 Jahre lang gelernt haben, dass es der Butter heißt, müssen sie plötzlich umstellen, wenn sie in die Schule kämen, weil das dann als falsch angestrichen wird. Und weil es in der Standardsprache die Butter heißt. Das muss man einfach akzeptieren, dass das so ist. Aber man kann sich trösten, finde ich, weil man ja dann automatisch zweisprachig aufwächst. Okay,
wie wir alle.
Ja, und das ist ja auch nachgewiesen, dass wer Standardsprache Deutsch und Bayerisch spricht, so wie wir alle, große Vorteile beim Lernen von Fremdsprachen hat, weil wir von Anfang an schon zweisprachig drauf sind. Und je nachdem, mit wem wir uns unterhalten, sind wir ganz flexibel und sagen der oder die Butter.
Viele, viele bunte Geschichten sind drin, über die unterhalten wir uns gleich. Aber wir müssen auch auf unsere Heiligen kommen. Zum Beispiel auf den Frauendreißiger, der ganz wichtig ist. Und auf unseren Lieblingsheiligen, den haben wir letztes Jahr schon hochgelobt. Und freue mich, dass wir wieder rund um den heiligen Michael beieinander sind. So, jetzt könnten wir 2 Stunden den neuen Kalender durchblättern. Was hast du denn da für ein tolles Rezept wieder drin?
Das ist ein Artikel über die Rupoldinger Butternudeln. Also die,
wenn wir schon vom der und die Butter
wenn
reden.
Wenn wir schon beim Butter haben, die Rupoldinger Butternudeln. Das ist eine ganz endemische Spezialität. Das heißt, das ist etwas, was wirklich nur in Rupolding gibt, also in Rupolding. Und noch in zwei, drei Dörfern, ein bisschen außerhalb, wo halt Rupoldingerinnen hingeheiratet haben. Und die haben nämlich das Rezept für die Butternudeln mitgenommen. Aber es ist in Rupolding daheim. Das ist ganz was Besonderes. Wahnsinnig gut. Man muss zum Butternudeln essen gehen, zum Heigei, zum Wolfgang Heigermoser, ins Café Chiemgau nach Rupolding. Und da schreibe ich eben über diese Butternudeln, wie die entstanden sind und was das genau ist. Und dass das eigentlich entstanden ist, weil es im Sommer aus dem Schmalz, was auf den Almen, also aus dem Butter, der auf den Almen erzeugt worden ist und der halt einfach nicht so lange gehalten haben, haben die Bäuerinnen herunten, die Almbäuerinnen, haben so einen Schmalz gemacht. Mhm. Butterschmalz, weil das länger halt. Und weil die Rupoldinger Männer im Winter als Holzknecht gearbeitet haben. Die haben im Holz gearbeitet, sind da oft im Bergwald gegangen, haben das die ganze Woche dann im Bergwald verbracht, in so ganz einfachen Unterkünften und haben sie ihr Essen selber gekocht. Und da haben sie Butterschmalz mitgenommen. Das war quasi die Haupternährung, dass sie einen Murs kochen haben können. Und da haben sie eben das Butterschmalz mitgenommen und so sind dann irgendwann die Butternudeln, die Rupoldinger Butternudeln entstanden, weil die Rupoldinger Hausfrauen haben also beim Schmalzkocher einen richtigen großen Topf voll mit siedendem Butterschmalz gehabt. Mhm. Und dann haben sie gedacht, wenn ich jetzt eh schon einen Butter koche, dann kann ich auch noch ein paar Hefenocken einlegen sozusagen. Und so haben die Butternudeln entstanden. Und das hat der Heigermoser wiederbelebt. Dieses Rezept, und da kann man jetzt jeden Freitag im Winter zum Butternudel essen
gehen. Machst du, weil du ja ziemlich viel selber machst, machst du deinen Butterschmalz auch selber, wenn Butter übrig hast?
Wenn Butter übrig ist, also wenn im Sommer genug da ist, weil ich irgendwo war, wo jemand selber Butter gemacht hat und mir einen riesen Topf davon mitgegeben hat, dann mache ich Butterschmalz selber, ansonsten mache ich es nicht selber. Weil ich habe genügend anderes Obst zum Eikocher im Moment.
Jetzt im Moment eh.
Die Apfelflut verarbeitet, ich habe Tomatensauce eingekocht gläserweise und Birnen und Beeren und Weintrauben und es gibt so viel zum Verarbeiten und die letzten Kräuter müssen getrocknet oder verarbeitet werden und da ist genug zum Dorn, da muss ich nicht
einen Butterschmalz selber machen, genau. Dass die Butter nur die Rupoldinger Butternudeln selber machen kannst. Ja, jetzt im Ende September ist ja Hochsaison für alle, die einen Garten haben, dass man Garten nicht bloß winterfest macht, sondern dass man jetzt noch alles verarbeitet. Genau. Wunderbare Äpfel gibt es im Moment.
Es gibt wunderbare Äpfel und vor allem jetzt mit diesem Wetterumschwung. Also es sind ja noch unglaublich viele grüne und hellrote Tomaten droht zum Beispiel, wo ich schon fürchte, dass die vielleicht gar nicht mehr reif werden könnten oder so. Und bis jetzt haben wir eine Tomatenflut gehabt und jetzt müssen wir schauen, dass die letzten noch reif werden. Und hoffentlich friert es nicht so bald, dass nicht alles erfriert und dass wir vorher noch alles verarbeiten können.
Als Balkonbewohnerin bin ich da immer ganz neidig, aber es ist schon ganz schön viel Arbeit.
Es ist viel Arbeit, aber im Winter freut man sich dann, weil dann erstens die Arbeit getan ist und weil man dann zweitens von den ganzen eingelegten, eingemachten, getrockneten Sachen was verspeisen kann.
Und das sind die eigenen Sachen. Was hast denn du für Apfelsorten? Alte?
Alte und neue gemischt. Mhm. Aber also alte, deren Namen ich leider gar nicht weiß, aber wunderbare Kochäpfel, wo die Mama eben Stettiner dazu gesagt hat. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Das sind die Stettiner, die nehmen wir für den Kuchen her. Also war ganz klar. Das sind so grüne, die schmecken auch nicht gut, wenn man so grüne
So wie die Jakobi-Äpfel oder so?
Nein, nicht so mehlige. Die Jakobi, die sind ja klare Äpfel. Mhm. Sondern Lager, die kann man gut lagern, die sogenannten Stettiner. Keine Ahnung, vielleicht sind Pomologen unter den Hörern oder Hörerinnen und wissen, ob es die zweite Stettiner
wirklich gibt.
Also Mama hat ja gesagt, die Stettiner, die gehören für den Kuchen und zum Kocher. Und dann haben wir natürlich auch Esssorten, aber der Jakob Fischer,
mein Lieblingsapfel auch.
Meiner auch, der ist natürlich schon längst reif und gegessen, weil der ist ja nicht haltbar, ist ja kein Lagerapfel. Und ansonsten haben wir verschiedene Sorten von Lageräpfeln, was all die Sorten sind, deren Namen ich leider nicht kenne und die dann eigentlich bis März oder so halten müssen. Und und dann muss ich zwei Monate lang oder so muss ich dann Äpfel kaufen, aber das ist dann ganz in Ordnung.
Aber das ist ja genau, was in eurem Festtags- und Brauchtumskalender so schön wiedergespiegelt wird. Der Lauf des Jahres. Das ist ja auch, wo wir im Brauchtum drüber sprechen, welche Bräuche sind, was gemacht werden muss in der Landwirtschaft oder im Garten. Und diese Zeiten, die bekommt man einfach dann schön mit, die Vorfreude zu sagen, jetzt haben wir die ersten Äpfel, jetzt haben wir die letzten Äpfel. Natürlich ist es mit viel Arbeit verbunden, aber ich finde es auch wunderschön, dass man sich da so bewusst wird, was das Jahr so alles bringt an Früchten.
Ja, und also mir macht es ganz große Freude, wenn ich wirklich zu einem großen Teil meine eigenen Produkte essen kann. Also zumindest was Gemüse, Salat, Obst, Kräuter und sowas betrifft. Ich habe jetzt keine Hühner oder Schweine, das war ein Fulltime-Job sozusagen. Aber also dass man so in großen Bereichen, was also den Garten, Obst, Gemüse, Kräuter angeht, dass man da autark ist und das zum großen Teil auch für den Winter konservieren kann und dann auch im Winter das essen kann, obwohl, wenn man den Aufwand natürlich rechnet, dann sagt jeder, das rechnet sich doch nicht, da gehst du in den Supermarkt und kaufst das oder im Bioladen. Aber es ist ein ganz anderes Gefühl, wenn man die Sachen isst, die man selber angebaut haben und gehört und gegen Schnecken und Raupen verteidigt hat und gegen Rehe. Wir sind in dem Jahr die Rehe in den Gemüsegarten reingekommen und haben sämtliche Salatherzen abgeweidet.
Feinschmecker.
Genüsslich, ja genau. Nee, also das ist wirklich eine große Freude. Das ist dann punktuell viel Arbeit. Jetzt werden dann nur die Quitten reif eigentlich und die Nüsse noch und dann haben wir es geschafft, mehr oder weniger. Wir haben jetzt auch Berberitzen geerntet und Weißdornfrüchte geerntet. Ich kann mal alle trocknen und verarbeiten. Also das ist schon sehr schön. Ich muss jetzt auch zum Beispiel keinen Kräutertee kaufen oder so. Ich habe viele, viele Kräutersorten und Teesorten und alles Mögliche. Genau, also das macht große Freude.
Dann rechnet sich's doch mit der Freude. Die ist nämlich unbezahlbar.
Die Freude ist unbezahlbar.
Bei all der vielen Arbeit und
da
dem Kampf gegen die Schnecken. Und unsere Omas haben ja auch nicht gefragt, ob sich's rechnet. Da hat man einfach geschaut, was man hat.
Genau, die haben aber auch gar keine Alternative gehabt. Da gab es nicht die Auswahl, gehe ich heute in den Bioladen oder gehe ich in den Supermarkt. Oder
sondern gehe in meinen Garten und
schauen, was weiter muss.
Was die Rehe übrig lassen haben und die Schnecken und die anderen Viecher.
Genau, und so leben wir halt jetzt auch, dass wir schauen, wo es weiter muss. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich hätte jetzt gern dies und jenes, sondern jetzt muss zum Beispiel der Schwarzkohl weiter. Ich habe viel zu viel Schwarzkohl angebaut in meiner Euphorie. Und jetzt gibt es sämtliche Schwarzkohlgerichte der Welt, aber
gesund.
So kommt man auf neue Rezepte. Genau.
Mit Genuss blätter ich mit Dorothea Steinbacher im neuen Festtags- und Brauchtumskalender 2026 kann man auch sagen. Und amüsiere mich gerade sehr, weil wir haben natürlich in der Schule gelernt, dass Hannibal mit den Elefanten über die Alpen gekommen ist. Aber dass ein Elefant nach Wasserburg an ihn gekommen ist, das ist mir jetzt relativ neu. Steht in dem Kalender drin.
Steht in dem Kalender drin. Das ist nämlich eine tolle Geschichte. Und auf die bin ich gestoßen in Brixen. Ich war in Brixen. Und da gibt es ein Hotel Elefant und da ist ein großer Elefant mit Reiter und Gefolge auf die Fassade gemalt von dem Hotel. Und eine kleine Tafel, die daran erinnert, was da überhaupt passiert ist. Und dann habe ich festgestellt, wo ich über diese Geschichte nachgelesen habe, recherchiert habe, dass dieser Elefant durch ganz Südostbayern gereist ist. Und zwar nicht beim Circus Krone im 20. Jahrhundert, sondern im Jahr 1551. Das muss man sich mal vorstellen.
Das ist eine unglaubliche Geschichte.
Das muss man sich echt einmal vorstellen. Und deswegen finde ich die Geschichte so nett und habe den Weg von dem Elefanten verfolgt. Und ich habe eben auch ein Foto von dem Hotel Elefant in Brixen und auch ein Foto, das den Elefanten in Wasserburg am Inn zeigt. Weil, ganz kurz, der Elefant nämlich ein Geschenk an den Maximilian von Habsburg war, von den Bourbonen in Spanien. Und dann haben die Spanier den Elefanten aus Indien oder so kommen lassen.
Über, ja eben, das ist in Spanien auch nicht üblich, der Elefant.
Nein, überhaupt gar nicht. Über den Seeweg kam der arme Elefant schon angereist und ist dann in Portugal oder in Südspanien irgendwo angelandet und dann von Madrid aus auf dem Landweg nach Norden gereist und von Norden haben sie ihn dann wieder eingeschifft nach Genua übers Mittelmeer und von Genua hat der arme Elefant aus dann zu Fuß gehen müssen, bis sie ihn dann südlich von Innsbruck irgendwo auf dem Inn transportiert haben, weil das war dann zu beschwerlich, den Elefanten über die Alpen laufen zu lassen, im Winter noch dazu. Und dann haben sie ihn auf eine Innplätte oder auf ein Innschiff verfrachtet und haben ihn den Inn hochgefahren bis zur bayerischen Grenze und nach Bayern hinein. Und dann ist er eben auch durch Wasserburg gekommen. Und in Wasserburg, deshalb wissen wir das ganz genau, ist ein Holzschnitt entstanden, was den Elefanten auf dem Inn vor der Stadtsilhouette von Wasserburg am Inn zeigt. Und dann ist er weitergereist nach Mühldorf und dann die Donau hinunter bis nach Wien.
Oh, der arme Elefant, der tut mir echt leid, der ist rundherum zerrt worden.
Es ist wirklich ein ganz armer Elefant. 1551 hat die Reise begonnen und 1552 im Winter ist er dann irgendwann die Donau hinunter eben in Wien angekommen, immer begleitet die ganze Reise hindurch. Begleitet von dem Erzherzog und seiner Frau und den zwei kleinen Kindern. Zwischendurch ist wieder immer einer krank geworden, dann haben sie wieder irgendwo Quartier nehmen müssen und unterbringen müssen. Und deswegen ist diese Fassadenzeichnung auch in Brixen entstanden und das Hotel Elefant, weil da ist nämlich, haben sie Aufenthalt nehmen müssen im kalten Winter. Die ganze Reisegruppe inklusive Elefant und Wächter und Erzherzog und so weiter. Und dieses ehemalige, relativ namenlose Hotel in Brixen hat sich dann flugs marketingtechnisch auf den neuesten Stand in Hotel Elefant zum Elefanten umgenannt. Und der Besitzer dieser Herberge hat also den Elefanten auf die Fassade malen lassen und seitdem gibt es den. Es erinnert auch noch ein Elefantenfenster, eine Elefantenskulptur an der Fassade in Linz in Österreich an die Durchreise dieses Elefanten vor fast 500 Jahren. Und letztendlich ist er dann in Wien angekommen und dann haben sie ihm extra ein große, nicht Stall, wie sagt man, eine Menagerie irgendwas gebaut. Und da war der Elefant dann das Ziel von Ausflügen, von Ausflüglern, die aus ganz Wien und Umland gekommen sind, um den Elefanten zu betrachten. Das war der erste lebende Elefant, der da angekommen ist. Und leider hat er dann ungefähr noch 2 Jahre lang gelebt und dann ist er gestorben, weil das damalige Wien für einen Elefanten halt doch nicht das natürliche Habitat war und das Klima und das Futter und alles ist ihm nicht gut bekommen, weil die auch nicht gewusst haben, wie man Elefanten ernährt. Und dann kommt noch das Tüpfelchen auf dem I von dieser absurden Geschichte sozusagen. Den Elefanten haben es dann ausstopfen lassen und der ging dann als Geschenk von den Habsburgern an die Wittelsbacher, ist nach München gekommen, der ausgestopfte Elefant, ist im Bayerischen Nationalmuseum aufbewahrt worden bis zum Zweiten Weltkrieg und dann haben sie den kurz vor diesen schlimmen Bombennächten 1944 in Sicherheit gebracht im Keller im Bayerischen Nationalmuseum und nach dem Krieg wollten sie ihn wieder rausholen und da war er komplett verschimmelt und dann haben sie aber in der schlechten Zeit nach dem Krieg noch Schuhsohlen aus der Elefantenhaut gemacht.
Was für eine beeindruckende Geschichte.
Das ist die traurige Geschichte von dem Elefanten Soliman, haben sie den genannt. Soliman gerade extra. Die Wiener damals, weil die ja immer mit den Türken im Clinch gelegen sind und ständig diese Türkenbedrohung. Und dann haben sie also diesen Namen des Türken Oberfürsten Süleyman haben es dann so verballhornt zu Soliman und haben den Elefanten Soliman genannt.
Das ist eine ganz unglaubliche Geschichte und die wissen eigentlich die wenigsten.
Das kennen die wenigsten und diese Geschichte finde ich so faszinierend, wenn man sich mal das klar macht, vor 500 Jahren, diese exotischen Tiere, die waren damals schon beliebte Geschenke unter den Herrschern, die was auf sich gehalten haben. So wie man heute auch unter den Herrschern, wer so auf Staatsbesuch kommt, bringt Dinge aus seinem eigenen Land mit, die ganz wertvoll sind und die der andere sicher nicht hat. Statussymbole auch, die teilweise schon zu viel werden. Das geht hin bis zu Flugzeugen oder so. Und damals war es eben schick, exotische Tiere zu verschenken, weil das war wirklich der höchste Luxus, den man sich vorstellen konnte, weil da wirklich ein Normalmensch nicht rangekommen ist. Und die haben Giraffen und Tiger und Löwen und Elefanten in ihren mitteleuropäischen Menagerien gehalten und eben auch sich gegenseitig geschenkt. Unter anderem diesen Elefanten Soliman, der quer durch Europa reisen musste.
Ich glaube, es ist niemanden in Bayern, in Deutschland, auf der Welt entgangen, dass in München gerade die Wiesn ist, das Oktoberfest. Und wir haben uns gerade ein Foto angeschaut von meinen Großeltern auf der Wiesn an einem runden Tisch. Mein Opa im Schlips und meine Oma im schönen Hut. Und dann haben sie sich heute ein Bier gekauft und sind an dem Tisch gesessen und gemütlich beieinander gewesen. Ja, man soll nicht immer sagen, früher war alles besser, jetzt ist halt alles anders. Aber Oktoberfest ist im Brauchtumskalender auch ein Kapitel.
Das ist auch ein Kapitel. Und zwar das Oktoberfest weiß ja mittlerweile jeder, wo das herkommt und so. Aber zu deiner Bemerkung mit deinem Oma und Onkels auf dem Oktoberfest früher, wir haben ja in unserem altbayerischen Festtags- und Brauchtumskalender für jeden Monat eine Rubrik, wie es früher war. Mhm. Und da habe ich was aufgeschrieben über Oktoberfestbesuch in alter Zeit. Und das habe ich gelesen bei der Steffi Kammermeier, die ein Buch geschrieben hat.
Kollegin vom Fernsehen.
Genau. Und die hat ein Buch geschrieben, wie ihre Eltern und Großeltern gelebt haben und was die gegessen haben. Das Buch heißt das, was haben wir gegessen. Mhm. Und da ist auch eine kleine Abteilung drin, drüber, wie die Eltern, wie ihre Eltern, die Kammermeier-Eltern aufs Oktoberfest gegangen sind. Erzählt ihr Vater, wenn der Vater auf Minger gefahren ist zum Oktoberfest, dann hat meine Mutter ein Händel mitgenommen und hat es umbrauen lassen, weil das hat es nicht geliehen. Weil wir waren ja große Bauern, reiche Bauern. Aber das war ein Luxus gewesen, dass wir unser fertiges Händel kaufen. Nein, den Luxus hat es nicht geliehen. Und da hat man also für 3 Mark Gickerls Händel braten lassen können. So war das. Das, wenn du dir vorstellst, du gehst mit einem frisch geschlachteten, ausgenommen und gerupften Gickerl roh aufs Oktoberfest und lässt den da braten, zahlst 3 Mark und dann kannst du das da braten lassen.
Sollen wir es ausprobieren?
Ich glaube nicht. Na, und dann ist noch ein Artikel im September, in dem Monat September, in unserem altbayerischen Festtags- und Brauchtumskalender. Und zwar habe ich das Bier- und Oktoberfestmuseum in München besucht. Das ist ein kleines, feines Museum. Und auch wenn jetzt alle abwinken und sagen, na, jetzt mit dem Oktoberfest, wenn es mal nicht ist, auch für Leute, die sich weder für Bier noch für Oktoberfest interessieren, ist dieses Museum super spannend, finde ich. Allein von der Architektur her schon. Das ist nämlich im ältesten Teil von München, im Tal, in der Sterneckerstraße gelegen. Also das ist 2 Minuten vom Marienplatz weg und es befindet sich in einem der ältesten Bürgerhäuser von München. Das ist nachgewiesenermaßen aus der Mitte des 14. Jahrhunderts, also von 1346, da hat es auf jeden Fall schon gegeben. Und in diesem Haus, das ist bis 1985 noch bewohnt gewesen, da waren 15 Mietparteien in diesem relativ schmalen Haus. Das hat nämlich im 16. Jahrhundert schon eine Erbin umbauen lassen und hat da kleine Mietswohnungen einbauen lassen. Da kann man sich überhaupt nicht vorstellen, dass da 15 Mietparteien mit Kindern und so weiter drin gewohnt haben. Und jede Mietpartei hat eine kleine Rauchkuchel für sich gehabt. Und diese kleinen Rauchkucheln, die kann man heute noch besichtigen, das sind nicht mehr als Nischen. Schwarz-Schwärzer von Ruß, kann man sich gar nicht vorstellen. Und in diesen verrauchten Kugeln haben die Leute gekocht. Und Viecher haben es gehabt, im Innenhof sind die gestanden. Und jetzt ist es ein Museum, hervorragend renoviert durch die Edith Haberlander-Wagner-Stiftung, also eine Brauereidynastie. Die Brauereidynastie Wagner, die haben das renoviert. Und da ist ein Bier- und Oktoberfestmuseum. Es geht also sowohl ums Bierbrauen in München und die Geschichte der Bierbrauerei und der Bierbrauer und die Anfänge des Bierbrauens in München und die verschiedenen Brauereien, als auch um die Geschichte des Oktoberfests mit alten Dokumenten, mit alten Gemälden, mit das ist wirklich wahnsinnig interessant. Und ganz abgesehen davon ist es halt in diesem uralten Bürgerhaus mit einer Besonderheit, wenn man nämlich direkt, wenn man unten reingeht im Erdgeschoss, dann steht man quasi direkt vor der sogenannten Münchner Himmelsleiter.
Die Münchner, was
Himmels, ist das? Die Münchner Himmelsleiter ist eine Treppe, die bis ins oberste Geschoss führt. Und zwar von unten weg kannst du die direkt sehen, die geht schnurstracks bis nach oben durch. Also nicht ums Eck und Treppenabsatz oder so, sondern die geht geradewegs von unten nach oben und man hat das Gefühl, die führt direkt in den Himmel. Und vor mir waren da 2 ältere Touristen aus, ich weiß es nicht, ich glaube Portugal, die mühsam diese Treppe erklommen haben, nachdem sie es erst 5 Minuten gründlich angeschaut haben, ob sie jetzt da wirklich raufgehen müssen. Und dann sind sie diese Himmelsleiter nach oben in den Himmel gestiegen und ich bin ja dann noch geraxelt. Und dann geht man auf der anderen Seite durch diese ganzen vielen kleinen Räume mit niedrigen Decken, die teilweise noch bemalt sind, mit uralten Balken und Türstöcken, wo man den Kopf einziehen muss, wenn man ein bisschen größer ist. Und da sind immer diese Ausstellungsgegenstände und Dokumente. Und das ist wirklich eine spannende Ausstellung und ein sehr schönes, altes, uraltes Münchner Bürgerhaus. Kommt man ja selten rein in ein hervorragend renoviertes, altes Münchner Bürgerhaus, wo man noch dieses römische Streifenmauerwerk im Erdgeschoss sieht. Da haben sie nämlich aus, weil es preiswerter, weil es billiger war, aus finanziellen Gründen, dieses Streifenmauerwerk gemauert, wo immer nur eine Reihe Ziegelsteine, die waren ja teuer, die hat man kaufen müssen, herstellen lassen müssen, eine Reihe Ziegelsteine und eine Reihe Isarkiesel und eine Reihe Ziegelsteine, eine Reihe Isarkiesel. Und das ist quasi fast roh, das ist nur angestrichen, also kein dicker Putz drüber, sodass man dieses römische Streifenmauerwerk noch sehen kann. Und diese Himmelsleiter, also auch architektonisch sehr interessantes Museum. Das Bier- und Oktoberfestmuseum in der Sternecker Straße in München im Tal.
Ist auch eine Zeitreise dann.
Absolut. Man sieht auch lustige Darstellungen von die ganzen Schützenliesel und die Kellnerinnen und irgendwelche Karikaturen über die Betrunkenen auf dem Oktoberfest. Es sind Fotos von den Promis, die da früher natürlich Bier getrunken haben auf dem Oktoberfest. Es sind aber auch alte Gemälde aus dem 19. Jahrhundert über die Biergärten in München, die also von den Münchner Künstlern im 19. Jahrhundert gemalt wurden. Es sind original erhaltene Teile von so Vergnügungsgeschäften aus den frühen Oktoberfestjahren. Die Bierbrauerei, wie die in Ägypten praktiziert wurde, die Anfänge der Bierbrauerei kann man anschauen. Es ist das Zeugelbier, die Geschichte des Zeugelbiers dargestellt. Es sind diese Aushängeschilder der Münchner Bierbrauer, die ganz lange den, was wir heute als Davidstern kennen, als Bierbrauer Zeichen gehabt haben. Da sind Grafiken enthalten. Das ist wirklich für historisch Interessierte, für architektonisch Interessierte und natürlich für alle, die sich für Bier- und Oktoberfest interessieren, ein richtig spannendes, kleines Museum. Und es gibt natürlich auch ein Museum Stüberl, wo man dann was essen und trinken kann.
Das ist in Bayern so. Dorothea Steinbacher kann kaum noch wohin gehen, ohne dass sie sich auf die Spuren von bayerischem Brauchtum macht. Das, glaube ich, ist aber auch das Belebende für den jeweiligen Kalender des Jahres, den altbayerischen Festtags- und Brauchtumskalender, weil immer wieder was Neues zu entdecken ist oder manche Dinge finden ja bloß alle 10 Jahre statt.
Oder alle paar, ja, manche alle 3, alle 4, alle 5 oder so. Zum Beispiel die Tutzinger Fischerhochzeit, die wird auch nur nicht jedes Jahr gespielt, also nur alle paar Jahre. Und nächstes Jahr findet sie aber wieder statt, im Jahr 2026. Und deswegen haben wir die ja mal beschrieben, die Tutzinger Fischerhochzeit. Das ist eine ganz romantische, dramatische Liebesgeschichte, die aber dann doch ein gutes Ende gefunden hat, dass sich also zwei Fischerkinder in Tutzing im 19. Jahrhundert gefunden haben und erst verliebt waren und dann musste er aber in den Krieg ziehen und dann hieß es auch noch, er ist jetzt gefallen und dann ist er aber doch glücklicherweise wiedergekommen. Das war eine falsche Information und dann haben sie aber sofort geheiratet, diese zwei Tutzinger Fischerkinder. Und sind glücklich geworden und alles war wunderbar. Und diese wunderbare Liebesgeschichte wird nachgespielt alle paar Jahre mit der sogenannten Tutzinger Fischerhochzeit. Und da ist natürlich auch die Grafenfamilie Viereck dabei, die also da im Schloss residiert hat. Und das sind also geschmückte Boote, wo die Braut dann ankommt über den See und von ihm empfangen wird. Und alle in Biedermeierkleidung. Also das ist ein wunderbares Wochenende, ein ganzes Wochenende wird gefeiert. Die Tutzinger Fischerhochzeit nächstes Jahr im Juli. Und eine andere schöne Geschichte, ich blätter jetzt hier gerade durch, wir haben natürlich auch Hausmittel drin. Wir haben Rezepte, in jedem Monat ein typisches bayerisches Rezept drin. Und im August zum Beispiel habe ich eine ganz ergreifende Geschichte, wie ich finde, ausgegraben vom Kampenwandkreuz. Das höchste Kreuz in den Bayerischen Alpen im Übrigen, 12 Meter hoch. Und da ist ein Höselwanger, das heißt ein Bewohner des Dorfes Höselwang, das leicht erhöht im Chiemgau liegt mit Blick auf die Kampenwand, das muss man dazu sagen. Und der hat im Krieg gelobt, wenn er gut heimkommt, dann tut er was, vollbringt er ein christliches Werk. Und dann ist er nach dem Krieg glücklich heimgekommen, gesund, ist mit seinen Kindern auf die Kampenwand, auf den Hausberg gegangen und hat festgestellt, dass das alte Gipfelkreuz kaputt ist und hat beschlossen, da muss ein neues her. Und dann hat er mit seinem Nachbarn, dem Schmied, haben sie gesagt, das wird jetzt kein Holzhans mehr, weil das geht so schnell kaputt. Wir machen jetzt eins aus Eisen, aus Stahl. Und so ist es in jahrelanger Arbeit entstanden. Zu Fuß haben sie die ganzen Teile hinaufgetragen und den Zement und so weiter, um dieses riesige, tonnenschwere Kreuz aufzurichten.
Das ist aber wirklich symbolisch, dann das Kreuz raufzutragen.
Genau. Und das ist also wirklich ein Werk aus Dankbarkeit für die glückliche Heimkehr aus dem Krieg. Und es steht heute noch dieses Kreuz und wird mittlerweile von seinem Enkel betreut. Die heißen alle Franz. Und der Enkel heißt auch Franz, der Opa hat Franz geheißen und der jetzige Franz kümmert sich auch drum. Und das ganz Besondere ist nicht nur, dass es so hoch ist, sondern dass man es beleuchten kann. Und um diese Beleuchtung, die wird immer vor hohen Feiertagen oder auch so, hat er gesagt, der Franz, wenn er meint, dass er Anlass war, dann beleuchtet er es auch. Und das ist dann wirklich im ganzen Chiemgau sichtbar, wenn das Kreuz beleuchtet ist. Und bis vor wenigen Jahren hat er immer zu Fuß mit einem 5-Liter Benzinkanister raufgehen
müssen,
um
das zu beleuchten.
Genau, da ist er wirklich zu Fuß auf die Kampenwand und hat also mit so einem kleinen Notstromaggregat haben sie dann die Beleuchtung betrieben und mittlerweile gibt es eine gespendete von einer Solarfirma, gespendete Solarpaneele, über die die Beleuchtung organisiert wird und da muss er nur noch auf den Knopf drücken, hat er gesagt. Aber eine große Sensation. Im Chiemgau das beleuchtbare, riesenhohe Kampenwandkreuz und die ergreifende Geschichte, wie das entstanden ist und warum das entstanden ist. Und diese, wann das Kreuz beleuchtet ist, kann man sogar nachlesen. Das steht auch in dem Kalender drin, auf welcher Webseite man das nachlesen kann. Also es sind viele unterschiedliche Geschichten über Heilige mit religiösen Inhalten und mit sehr weltlichen Inhalten. Und Rezepte zum Nachmachen. Und so geht's von Januar bis Dezember.
Und was hast du noch an Heilenden drin? Das interessiert mich immer so. Du hast ja immer für alles ein Kräutlein.
Ein Kräutlein, ja. Die Heilmittel haben wir drin. Dann haben wir vergessene Wörter. Das bei da zum Beispiel Wacholder im September. Da kann man nämlich Wacholderbeeren ernten.
Die immer im Sauerkraut waren und ich bin immer wütend geworden, wenn ich auf eine Wacholderbeere gebissen habe.
Ja, aber das ist gar nicht schlecht. Die kann man nämlich auch essen. Weil Wacholder steht da, wirkt stark harntreibend und hilft gegen Harnsteine und Nierengris, wo ja nicht wenig Leute darunter leiden. Da soll man 3 Wochen lang jeden Tag 3 Tassen Tee aus getrockneten Beeren trinken, hilft auch gegen chronische Hauterkrankungen und so weiter. Und solche Tipps sind dann in jedem Monat drin, die also an den Monat angepasst sind, was gerade in dem Monat hilft. Zum Beispiel im Oktober, der ist ja bald, da soll man Brennnesselwurzeln ausgraben und ansetzen. Und da kann man nämlich ein wunderbares Mittel gegen Haarausfall machen. Ich kenne Leute, die haben das erprobt, mit lichter werdendem Haupthaar und es soll angeblich wirken. Viele solche Tipps sind drin. Wenn man die alle befolgt, dann ist man das ganze Jahr über beschäftigt und ist hoffentlich gesünder geworden oder zumindest nicht krank geworden, hat viele nette Geschichten gelesen und weiß auch, wie der Adventskranz entstanden ist und kennt die Geschichte ums Münchner Augustinerkindl. Die steht nämlich auch drin. Da gibt es Christkindl-Andachten die ganze Weihnachtszeit in München in der Bürgersaalkirche. Und jo, viel Vergnügen mit dem altbayerischen Festtags- und Brauchtumskalender. Den gibt es übrigens in jeder Buchhandlung, überall, wo es Bücher gibt. Das ist also ein Buch, ein dickes Buch von 136 Seiten.
Eine wunderbare Lektüre, wo man eigentlich täglich reinschauen kann, auf jeden Fall monatlich, um zu schauen, was der Monat alles bringt. Und was mir immer gefällt, ist auf dem Titelbild, ist meistens eine schöne Kuh. Ja, die schaut uns ganz treuherzig an. Ich mag Kühe so gern.
Eine sommerliche Kuh auf der Alm, die uns hoffentlich jetzt den Sommer über den Winter hinweg bewahrt.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre und viel Geduld, wie der Kollege von den Nachrichten gerade bei den Verkehrsmeldungen gesagt hat. Und gute Fahrt wünschen wir auch allseits denen, die uns im Autoradio zuhören. Der Herbst beginnt mit der Herbsttag- und Nachtgleiche. Und über Brauchtum in dieser Zeit. Ende September unterhalten wir uns. Der Frauendreißiger, das ist die Zeit oder war jetzt gerade die Zeit zwischen dem 15. August und dem 12. September, wie wir von Dorothea Steinbacher gelernt haben. Aber jetzt kommt auch noch der Anna-Dreißiger. Die Annas verwirren uns, wo doch am 26. Juli eigentlich der Anna-Tag ist.
Am 26. Juli ist eigentlich der Namenstag der heiligen Anna, der Mutter von Maria, muss man dazu sagen. Und jetzt wird im Anna-Kirchhall in Harlaching in München auch der Anna-Dreißiger gefeiert. Der hat eine lange Tradition, viele hundert Jahre gibt es den schon. Und der Anna-Dreißiger schließt mehr oder weniger an den Frauen-Dreißiger an, der also an Maria erinnert. Und der Anna-Dreißiger endet am 30. September. Und während des Anna-Dreißigers finden täglich heilige Messen in der Kirche St. Anna in Harlaching eben statt. Und in dem Kirchhall gibt es auch, oder rund um die Kirche, gibt es eine Anna-Bruderschaft, die diesen Anna-Dreißiger auch hochhält und diese Anna-Kirche pflegen will. Und wer das Anna-Kirchhall nicht kennt, der sollte wirklich die Gelegenheit vielleicht im Anna-Dreißiger bis zum 30. September, also eine Woche noch, ergreifen und einmal nach Harlaching fahren und sich das Kirchhall mal anschauen. Das ist nämlich eine wahnsinnig nette, kleine Kirche, leuchtend gelb angestrichen, die also jetzt uns auch den Herbst erhält, inmitten von Laubbäumen, wo jetzt das gefärbte Laub runterfällt. Also ich habe das Bild vor Augen, das Anna-Kirchhall im Herbst, das ist wunderschön. Und es liegt am Isar-Hochufer. Manchmal hört man dann die aus dem Tierpark die Tiere schreien. Das ist eine wunderschöne Lage. Und es gibt eigentlich zwei Gnadenbilder in dem Anna-Kirchhall. Das eine ist eine Anna Selbdritt, also eine Selbdritt heißt einfach zu dritt, also die Anna ist zu dritt da. Wenn es zu zweit wäre, dann würde es heißen Selbander. Anna Selbander.
Nie gehört, was bedeutet das?
Das ist eine altertümliche Bezeichnung für, ja, wenn man halt zu dritt da ist, ich bin halt mit zwei anderen Leuten da, ich bin Selbdritt da, so ungefähr. Mhm. Also natürlich sehr
wir
veraltet.
Wir zwei sind jetzt nochmal, wie heißt das?
Selbander.
Also mit also sind selber, ja selber Ander im Studio.
Selber und der Ander.
Ach so, sozusagen. Ist eigentlich ganz logisch.
Gell, zu zweit.
Schöner Ausdruck.
So, also die Anna ist selbst dritt da. Und zwar hat sie die Maria, die Mutter Gottes, und das Jesuskind auf dem Schoß oder mit beiden Händen so am Schoß umfasst. Und beide, sowohl die Maria als auch das Jesuskind, sind sehr klein. Das Jesuskind natürlich, weil es ein Baby, ein Säugling ist. Und die Maria ist ein bisschen größer, aber das Wichtigste in dieser Darstellung, das Größte ist die thronende Mutter Anna, die als Matrone dargestellt ist. Tatsächlich auch mit der weißen Haube hat sie ihre Haare verdeckt. Das ist das Zeichen der verheirateten Frauen früher gewesen. Und die Maria als jungfräuliche, zwar auch Mutter, aber als jungfräuliche Frau, die sehr jung auch noch ist, hat die Haare also lang, offen, fallend. Und im Zentrum steht die Anna. Die Anna war auch eigentlich die Patronin der Mütter und der Frauen, die sich in allen weiblichen, sogenannten weiblichen Angelegenheiten an sie gewendet haben, weil die Anna halt tatsächlich auf normalem Wege ein Kind empfangen hat und geboren hat, nämlich die Maria. Und die Maria, das war ja mit der Empfängnis und mit der Geburt alles ein bisschen überirdisch, der hat mir das nicht so zugetraut, dass sie tatsächlich die weiblichen Interessen so vertritt, obwohl die Maria sehr propagiert worden ist, auch von den Wittelsbachern in Bayern, mit den verschiedenen Marienwallfahrten, Marienheiligtümern, allen voran Altötting und Tundenhausen. Und deshalb hat die dann langsam die Annenverehrung in den Hintergrund gedrängt und die Marienverehrung ist wichtiger geworden. Aber im Anna-Kirchhall wird die Anna-Verehrung noch hochgehalten. Und dann gibt es eben noch ein zweites Gnadenbild. Die sind über die Jahrhunderte abwechselnd als Haupt verehrt worden. Und das zweite Gnadenbild ist das Bild Anna lehrt Maria das Lesen. Das ist auch ein sehr nettes Motiv, wo die kleine Maria eben vorm Buch sitzt und die Anna bringt ihr so ein bisschen das Lesen bei. Und dieses Motiv gibt es im Übrigen auch für die nächste Generation quasi Maria lehrt das Jesuskind das Lesen. Da ist übrigens jetzt gerade ein sehr schönes Bild aus der italienischen Renaissance
in Freising.
Diözesanmuseum in Freising ausgestellt. Maria lehrt das Jesuskind das Lesen. Und das andere Bild, eben Anna lehrt Maria das Lesen, ist im Anna-Kirchel in Hallaching zu sehen. Der Anna-30er wird bis zum 30. September gefeiert in dem Anna-Kirchel, vor allem von der Anna-Bruderschaft, die es da immer noch gibt in Hallaching. Und bis zum 30. September sind da jeden Abend Gottesdienste.
Also noch eine Woche lang heute, ist der 23.
Eine Woche lang, genau. Eine Woche lang noch wird da in Hallaching in der Anna-Kirche gefeiert. Und das ist doch eine gute Gelegenheit, da mal hinzugehen.
Das ist aber wirklich eine schöne kleine Geschichte, die halt du auch wieder aufdeckst, weil du so vieles bei dir zusammenkommen lässt, was man findet, was jede Kirche an Besonderheiten hat oder auch am Brauchtum, die man so gar nicht so weiß bei einzelnen Regionen oder Stadtteilen in den größeren Städten.
Ja, und es sind halt, wenn man in das Anna-Kirchel reingeht zum Beispiel, dann sind da also weniger gekreuzigte Christusse drin, sondern diese sehr weiblichen Bilder. Mhm. Ja, Anna selbst tritt und Anna lehrt Maria das Lesen. Also das ist eine sehr anheimelnde Kirche mit weniger grausigen Darstellungen, wie man sie in anderen Kirchen oft findet, wo dann so Märtyrer dargestellt sind. Und deswegen finde ich das spannend und interessant. Das scheint also besonders auch Frauen angezogen haben, weil so wie weibliche Heilige da abgebildet sind.
Von dir weiß ich ja auch, dass der Spätsommer im Christentum eine weibliche Jahreszeit ist, wegen der Fruchtbarkeit und der Ernte.
Genau, und deshalb finden natürlich auch der Frauen-30er und der Anna-30er in dieser Zeit statt, so wie früher in der vorchristlichen Zeit. Auch die Antiken und vermutlich auch die Naturreligionen vorher, logischerweise in der Erntezeit und in der hauptfruchtbaren Zeit weibliche Götter oder also Göttinnen verehrt haben, die Göttinnen der Fruchtbarkeit, die Göttinnen der Ernte, zu denen haben sie gebetet um eine gute Ernte und Verschonung vor Hagel und sonstigen Unwetter. Das war in Rom, in Griechenland, die Ceres, die Demeter. Es war die Diana, auch die Göttin der lieben Natur und der Jagd, genau. Und diese Göttinnen der vorchristlichen Kulte sind abgelöst worden durch Maria und Anna bei uns eben. Also es war schon immer, es ist einfach eine weibliche Zeit, weil das Weib, die Frau, mit der Fruchtbarkeit identifiziert wird. Also ein Hauptmerkmal der Frauen war immer die Fruchtbarkeit, die Ernte und damit die Erde. Also die Erdgöttin ist ja auch immer eine weibliche Göttin. Und so ist viel Frauenbrauchtum entstanden in dieser Zeit. Aber gleichzeitig hat das Christentum auch, was Frauen betrifft, ein bisschen Unglück über die Frauen gebracht, und das seit 2000 Jahren, weil schon die frühen Christen, die Propheten, die Apostel, also zum Beispiel der Apostel Paulus, der um das Nulljahr gelebt hat, der war also älter als Christus, in seinem Korintherbrief ja diesen berühmten Satz geschrieben hat, Mulia tertiat in Ecclesia, also eigentlich im Plural, mulieres tertiant in Ecclesiae oder so ähnlich. Die Frau soll in der Kirche oder in der Versammlung schweigen, oder die Frauen sollen schweigen. Das steht hat Paulus geschrieben. Und das hat die Kirche über Jahrtausende bestimmt und bestimmt sie teilweise heute noch. Und das Zweite war diese Lehre vom Sündenfall von Eva und Adam, dass also Eva angeblich im Paradies den Verführungskünsten der Schlange erlegen ist und Adam den Apfel gereicht hat, was verboten war. Und dann sind sie aus dem Paradies vertrieben worden, und die Geschichte kennen wir ja. Das war der Sündenfall, der dazu geführt hat, dass die Eva stellvertretend für alle Frauen als sündige Version des Menschen angesehen wurde. Und diese Lehre hat 2000 Jahre lang den Frauen unglaublich viel Unglück gebracht, weil Frauen über die Jahrhunderte immer mit sündigen Wesen, teilweise mit minderwertigen Wesen gleichgesetzt wurde. Es wurden bis in die Aufklärung hinein Fragen gestellt, wie ist die Frau ein menschliches Wesen, so ungefähr. Mhm. Also das war ein ganz, ganz großes Unglück. Und davon haben sich die Frauen erst langsam ein bisschen erholt. Also gerade diese Lehre, dass erstens Frauen schweigen sollen, weil sie sowieso nichts zu sagen haben, und dass Frauen nur sündhaft sind und quasi ihr ganzes Leben für diese Sünde, die irgendwann irgendeine Eva angeblich der Legende nach begangen hat, büßen müssen. Diese Lehre hat 2000 Jahre lang eigentlich das Bild von der Frau bestimmt. Natürlich gab es auch immer ein anderes Bild der Frau. Also im Mittelalter dieses galante Bild der Minnesänger zum Beispiel. Ja. Es gab ein anderes Bild der Frau, weil natürlich ein Bauer auf dem Land, der mit einer Frau verheiratet war, auf sie kaum verzichten konnte. Aber auch da war die Frau viel weniger angesehen als die Rösser im Stall zum Beispiel, wo es ja diesen Spruch da gab.
Frauen sterben,
kein Verderben, Rossverrecker, großer Schrecker, ja. So ungefähr. Also auch da ist auf die Frauen runtergeschaut worden, ist den Frauen übelst mitgespielt worden. Sind unverheiratete Mägde, wenn die aus Versehen schwanger geworden sind, fristlos vom Hof gejagt worden, ohne Unterkunft, ohne
nichts. Weil sie die Sünderinnen waren und nicht der sie geschwängert hat.
Genau, weil sie die Sünderinnen waren. Also das waren ganz, ganz üble Zustände.
Und drum so besonders, wenn dann weibliche Heiligenfiguren so verehrt werden, das waren ja auch die wenigen, die Frauen dann verehren konnten und um Hilfe bitten konnten.
Genau, da haben sich die Frauen in ihrer Verzweiflung dann an diese Heiligen gewendet. Und es gab noch eine Kategorie von Frauen, die eigentlich in der Bevölkerung verehrt wurden und die wahrscheinlich einen Zustand zeigen, der vor dieser christlichen Verteufelung der Frau, der sündigen Frau war. Weil Frauen ja als weise Frauen, als das Herz einer Familie, ein Herz einer Sippe oder so angesehen wurden, die das Herdfeuer bewacht haben, die weise waren, die heilkundig waren, die kräuterkundig waren. Es gibt ja interessanterweise einige christliche Heilige, wo es heißt, die waren kräuterkundig und haben sich um die Frauen in der Umgebung gekümmert. Zum Beispiel die Edigna von Puch, die sich ja ihrer Verheiratung entzogen hat, indem sie abkaut ist, so ungefähr, und dann da ausgestiegen hat, wo der Ochsenwagen gehalten hat, nämlich im Puch bei Fürstenfeldbruck. Mhm. Und da hat sie dann angeblich in einer hohlen Linde gelebt und ihr ganzes Leben lang als Kräuterkundige und Heilkundige den Menschen geholfen. Also das waren so frühe Aussteigerinnen aus diesem vorgesehenen Leben. Also und vorher gab es ja in vielen Gemeinschaften, sage ich jetzt mal, gab es ja viele Gemeinschaften, wo die Frauen sehr angesehen waren, eben weil sie Wissen hatten, weil sie Kinder geboren haben, weil sie die Sippe erhalten haben. Aber leider dieses christliche Dogma, diese christliche Lehre von der sündigen Frau, weil die Eva da angeblich mit dem Apfel und der Schlange, das hat die ganze christliche Lehre bestimmt und den Frauen viel Unglück zugefügt.
Über heilige Frauen unterhalten wir uns gerade und wie missachtet die Frauen oft gewesen sind und wie viel sie dann auch getan haben für alle, nicht nur die Heiligen, sondern alle Frauen, die versucht haben, auch anderen Frauen zu helfen. Man hat ja nicht viel medizinische Versorgung gehabt auf dem Land.
Genau, also das haben die Frauen sich, also bis in unser Jahrhundert, Jahrtausend, bewahrt, dieses Wissen, teilweise unter der Hand. Ich meine, mittlerweile gibt es ja eine sehr, sehr ausgeklügelte Medizin, gut erforschte Medizin, die also weitgehend den Menschen auch zur Verfügung steht, auch den Menschen, die nicht so wohlhabend sind wie früher, wo sich ja nur die wohlhabenden Menschen eine gute medizinische Versorgung leisten konnten. Aber Trotzdem ist bis in unsere Tage Frauen nachgesagt worden, sie dürfen also nicht auf ein Schiff, weil dann geht das Schiff unter. Dann gibt es in bestimmten Bergwerksregionen, haben zum Beispiel die Bergleute eine Grubenlampe nicht aus der Hand der Frau entgegengenommen und wollten bei ihren Feiern keine Frauen dabei haben.
Weil die Schutzpatronin doch die heilige Barbara ist
von den Bergleuten. Die heilige Barbara, auch die heilige Anna. Ja. Auch die heilige Anna ist Schutzpatronin der Bergleute und die Barbara auch. Und dann feiern die Gottesdienste zu Ehren der heiligen Barbara, aber das ist ja eine andere Kategorie, das ist ja die heilige Barbara im Himmel. Aber dann gibt es diesen Aberglauben, dass also, wenn Frauen irgendwo in ein Bergwerk reinkommen, dann sterben so viele Frauen im Bergwerk sind, so viele Bergleute sterben in der nächsten Saison oder so. Also gibt es unglaubliche Mythen, die sich teilweise bis in unsere Zeit gehalten haben. Oder allein, wenn ich höre von Frauen, die so alt sind wie wir, dass ihre Großmütter noch gesagt haben, ja, wenn der Hefetag nicht aufgeht, dann ist, weil du deine Periode hast oder so. Und Frauen, die ihre Tage haben, dürfen sowieso kein Obst anfassen, weil sonst der ganze...
Kein Gurkenglas langen.
Ah ja, im Gurkenglas, das kennen wir nicht. Aber sie dürfen keine Äpfel pflücken, weil sonst der ganze Apfelbaum kaputt geht und verdorrt. Und ich weiß nicht, was sie noch alles nicht dürfen. Also da gibt es Vorurteile.
Sie sollten viel, aber sie durften wenig.
Ja, da gibt es Vorurteile, die sich wirklich bis in unsere Tage gehalten haben, wo es die Leute eigentlich besser wissen sollten. Und ich meine, natürlich müssen Frauen Hausarbeit und Gartenarbeit schon immer machen und in der Landwirtschaft helfen. Da hat also kein Hahn danach gekräht. Und trotzdem gibt es immer noch diese Vorurteile. Ja, ja, Frau auf dem Schiff oder Frau unter Tage bringt Unglück. Was ich ganz lustig finde, das ist, dass teilweise die Versuche gibt zu erklären aus dieser biblischen Schöpfungslegende da, dass also der Adam aus Lehm geformt wurde und dass die Maria dann aus einer Rippe des, dass die Eva aus einer Rippe des Adam entstanden ist. Da heißt es, ja, deswegen hat der Adam oder deswegen haben die Männer ihr so ein bisschen ein bedächtiges, schweigsames Wesen, weil sie ja nur aus Erde gemacht sind. Und deswegen sind die Frauen schneller beim Reden und aktiver und fitter, weil sie ja immerhin aus einem menschlichen Knochen gemacht sind. Also das sind nette Versuche, da
das einzurenken.
Das irgendwie einzurenken.
Na gut, ratschen können wir zwei auf jeden Fall.
Das können wir auf jeden Fall.
Nicht nur bei Frauenbrauchtum.
Und natürlich war die Frau auch viel gefährdeter, was böse Mächte und Dämonen angeht, weil sie ja die Fruchtbare war, die oder ist, die Kindern das Leben schenkt. Und da hat es immer geheißen, dass also alle bösen Dämonen das natürlich besonders auf frische Neugeborene und damit auch auf die Frau abgesehen haben. Und da gibt es dann absurde Regelungen, dass die Frau zum Beispiel, wenn sie erst zum ersten Mal nach der Entbindung wieder vors Haus tritt, sich einen Männerhut aufsetzt, damit die bösen Geister, die da oben rumschwirren, denken, sie sei der Mann und sie also nicht angreifen. Und so weiter. Und weil man natürlich gedacht hat, dass die Frau auch was Giftiges absondert in dieser Lehre des Galen.
Zu allem anderen.
Ja, da galt also die Säftelehre und dann hat man gedacht, die Frau hat überschüssige Säfte, die sie alle 4 Wochen loswerden muss. Und das sind also Gifte, die der Körper ausscheidet. So ist es über Jahrhunderte, fast Jahrtausende erklärt worden. Und ich glaube sogar erst im 19. und 20. Jahrhundert wurde nachgewiesen, dass das Blut nicht giftig ist. Die haben wirklich geglaubt, Blut ist giftig und alles, was damit in Berührung kommt, auch wenn ich schon eine Frau während ihrer Tage berühre, dann geht das Gift irgendwie in mich über. Also das waren üble Ansichten, die über Frauen da auch unter Medizinern teilweise kursiert sind und natürlich besonders von den Männern ausgenutzt wurden.
Na gut, weil... Wenn man das Wissen hat, dann kann man auch Dinge nachvollziehen. Aber bei vielen Dingen hat man sich's einfach nicht erklären können. Bei vielen und Frauen waren einfach geheimnisvoller.
Und über die Jahrtausende unterdrückt durch diese Lehre. Und trotzdem gab es eben sehr viele weibliche Heilige, die dann wiederum mit kuriosen Geschichten belegt wurden. Und zu denen dann vor allem auch die Frauen gekommen sind, zu den weiblichen Heiligen, um ihnen ihr Leid zu klagen, weil sie gedacht haben, dass die im Himmel zusammen mit der Dreifaltigkeit und Maria wahrscheinlich sitzen und da ein gutes Wort für die armen Frauen auf der Erde einlegen können.
Über Frauenbrauchtum und die Frauenheiligen haben wir anlässlich des Anna 30er und in Hallaching gesprochen, Dorothea Steinbacher und ich. Und jetzt sprechen wir nochmal über Namenstage im Monat September. Und du hast ja gerade vorhin von der Familie erzählt mit der Kampenwand, wo alle Franz heißen. Bei uns in der Familie heißen es alle Michael oder Michael Paul oder Paul Michael. Michael ist unser Familiennamen. Vielleicht mag ich deswegen den heiligen Michael so gern. Vielleicht auch, weil in Krumbach-Schwaben, wo ich ja her bin, die Michaelskirche so bekannt ist. Da habe ich sogar das Glockenläuten. Moment. Glockenläuten ist auch ein Stück Heimat, ein Stück Zuhause. Der heilige Michael ist dort als Erzengel, haben wir uns, glaube ich, letztes Jahr schon drüber unterhalten, ganz toll dargestellt. Der ist über einen Altar in einer weißen Rüstung mit einem Schwert und einem Schild. Und wir Mädchen fanden den heiligen Michael immer sowas wie Superman. Ein toller Heiliger.
Ja, der fliegt daher, der heilige Michael. Der ist nämlich jetzt, sagt auch die Kirche, das ist ein Erzengel. Das ist keine historische Person. Also es gab nicht einen Michael, einen Menschen, der irgendwann gelebt hat und so heiligmäßig gelebt hat, dass er heilig gesprochen worden ist, sondern der heilige Michael ist ein Erzengel. Deshalb wird er auch immer mit Flügeln dargestellt. Und weil der heilige Michael den Drachen gestürzt hat, also den Drachen besiegt hat, wobei der Drache natürlich für den Antichristen steht, für den Teufel, für den Satan, für alles Böse. Also der heilige Michael ist quasi so der Palastwächter oder der Wächter vorm Himmel, der alles Böse rausschmeißt. Deswegen wird auch der heilige Michael mit dem Drachen, mit dem sogenannten Drachensturz immer dargestellt. Und die bildliche Darstellung ist also meistens ein relativ jugendlicher Michael, männliches Wesen mit einem Speer in der Hand und zu seinen Füßen einen Drache, dem er diesen Speer, der Speer hat mit Kreuz drauf, dem er dem Drachen diesen Speer irgendwo in den Leib rammt oder oft in das geöffnete Maul rammt und damit den Drachen und das Böse, alles Antichristliche besiegt. Der Michael, der Erzengel selber, ist entweder in einem wallenden Gewand oder, wie du schon gesagt hast, in einer knackigen Ritterrüstung dargestellt, weil er eben der Ritter Gottes quasi ist, der also alles Böse vehement bekämpft, teilweise auch mit dem Flammenschwert, also entweder mit dem Speer oder mit dem Flammenschwert. Als solcher ist er dargestellt, ganz oben auf der Fassade von der Michaelskirche in München in der Fußgängerzone, St. Michael, eine ganz wichtige Kirche in München, die also dem heiligen Michael, dem Erzengel, geweiht ist und wo der Michael auf der Fassade dargestellt ist in seiner Aktion als Wächter über dem Eingang, der also alles Böse abwehrt. Jetzt hat der heilige Michael am 29. September seinen Namenstag. Diesen Tag hat die Kirche auch ganz bewusst gewählt, weil er langsam den Herbst einläutet und weil er auf das herbstliche Geschehen, unter anderem auf Allerheiligen, das Sterbegedenken, dieses relativ düstere Herbstwetter hinweist. Und der heilige Michael ist der Legende nach auch nicht nur der Paradieswächter, sondern auch der die Verstorbenen in Empfang nimmt im Jenseits und zur Paradiespforte geleitet.
Schön, also schönes Bild.
Aber auch die antiken Kulte haben immer Götter oder Götterboten oder Figuren gehabt, die einen durch den Hades und durch dieses Dunkle geleiten. Und das ist der heilige Michael, der also gerüstet ist mit Flammenschwert und Speer und Flügeln. Da kann einem nichts passieren, wenn einen der abholt und zur Paradiespforte geleitet. Und deswegen ist der heilige Michael auch der Seelenwächter oder Seelenwäger. Deswegen ist er oft in Friedhofskapellen dargestellt, weil er dort auch die Gebeine der Verstorbenen bewacht und halt einfach für die Bewachung der verstorbenen Christen im Jenseits steht. Ist oft der Michael dargestellt. Oft heißen die auch Michaelskapellen. Diese Totenkapellen oder diese Karner, diese Beinhäuser sind oft dem heiligen Michael geweiht. Und der heilige Michael ist auch in dem Kalender der Landbevölkerung, sagen wir mal, also im Bauernkalender, ist der Michaelstag am 29. September ein ganz, ganz wichtiger, eine wichtige Zäsur, ein wichtiger Lostag, ein wichtiger Wetterlostag, aber auch ein wichtiger Tag, an dem man gewisse Tätigkeiten festmacht. Also bis Michaeli muss obdrim sei auf die Almen, bis Michaeli sollt alles draußige erledigt sei. Also da sollte man alle draußen Arbeit erledigt haben. Das ist klar, der Michael ist im Bauernkalender der Herbstbeginn, so wie heute der Herbstanfang im weltlichen Sinne ist, ist der Michaelstag im Bauernkalender der Herbstbeginn. Die Almabtriebe haben ja zum großen Teil alle schon stattgefunden. Einzelne von weniger hochgelegenen, von niedriger gelegenen Almen finden jetzt diese Tage noch statt. Und dann ist das Viech im Haus, im Steu, daheim, und die Felder sind abgeerntet weitgehend. Und ich habe ja vorher schon gesagt, es werden ein paar Sachen geerntet, aber die große Erntezeit ist auch vorbei von Früchten, von Ackergemüse, von Getreide. Das ist alles weitgehend vorbei und da ist einfach der Michaelstag eine Zäsur. Deshalb gibt es auch viele Bauernregeln um den Michaelstag.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel, wenn die Zugvögel nicht ziehen vor Michael, wird es nicht Winter vor Weihnachten. Also sollte man jetzt gut schauen, wo die nächsten 6 Tage, ob sich da Zugvögel versammeln oder nicht. Weil wenn die Zugvögel nicht vor dem Michaelstag ziehen, dann wird es vor Weihnachten nicht Winter. Und natürlich, mein Lieblingsspruch, es holt herbei St. Michael die Lampe wieder und das Öl. Oder der Michi, der kennt das Lichtl oder mit das Dirndl Spinnerko. Es beginnt also eindeutig nicht nur in der Natur allmählich der Herbst- und der Winterschlaf, sondern auch bei den Menschen beginnen die Winterarbeiten. Also die Draußenarbeit, die Feldarbeit ist erledigt. Es wird vielleicht noch ein bisschen ausgedroschen früher in der Tenne. Aber gerade für die Frauen beginnt wieder die Winterarbeit, nämlich die Spinnstuben.
In der Stube, statt draußen drinnen.
Und das Spinnen. Und ab Michael wird auch mit Licht wieder gearbeitet. Mhm. Also früher hat das Tageslicht noch ausgereicht für die Arbeit und jetzt wird wieder Licht angezündet.
Sag's nochmal, den Spruch. Der Michi zündet.
Der Michi, der kennt's Lichtl o, also o kennten es anzünden. Mhm. Der Michi, der kennt's Lichtl o, damit das Dirndl Spinner kann.
Dorothea Steinbach und ich ratschen auch während der Musik und Dorothea hat gerade erzählt, dass sie wirklich nur in einer Dorfschule war, wie so in alten Filmen, wo alle Klassen beieinander waren.
Ja, aber nur die ersten 2 Klassen und dann sind wir verlegt worden und dann kam ich an eine sogenannte normale Schule, wo jede Klasse ihr eigenes Klassenzimmer hatte. Aber wir waren in der 1. und 2. Klasse, waren wir 4 Klassen in einem Klassenraum. 1. Reihe 1. Klasse, 2. Reihe 2. Klasse, jeweils so 6 Hanseln oder so. Und ganz hinten waren die 4. Klasse, die Großen. Und in dem Klassenzimmer über uns, da war dann 5., 6., 7., 8. Klasse.
Und was wir auch gerade festgestellt haben, wir sind samstags noch in die Schule gegangen, also zu Gymnasiumszeiten, weil es ist auf jeden Fall, wir haben 4 Stunden Unterricht gehabt und nicht bloß irgendwas Leichtes wie Kunst, sondern Englisch, Mathe, ganz normaler Unterricht und du auch.
Genau, ihr lieben Schülerinnen und Schüler, die ihr uns jetzt nicht zuhören könnt, weil ihr brav in der Schule sitzt, so war das früher.
Aber Samstag haben wir eben auch uns zusammengeratscht, ist unser beider Lieblingswochentag. Ich finde den Samstag herrlich, selbst als Schulwahr. Weil es was Besonderes war, man hat sich auf den Sonntag gefreut, es war so ein halber, der freier Tag und es war einfach ein schöner Tag.
Der Samstag ist ganz was Besonderes und der Samstag
und der Marientag
ist, wie wir vorher schon festgestellt haben, der Maria geweiht. Ganz offiziell, weil der Sonntag ist natürlich der Tag des Herrn, das ist also der Tag von Jesus in dem Fall oder von Gott und der Samstag ist der Tag der Maria, die ja quasi die Vorbereitung auf den Tag des Herrn darstellt. Und nach dem Michaelstag werden die goldenen Samstage gefeiert. So sind wir auf den Samstag gekommen. Die 3 goldenen Samstage sind früher intensiv gefeiert worden. Das waren große Wallfahrtstage. Das sind die 3 Samstage, die auf den 29. September auf den Michaelstag folgen. Und das waren große Wallfahrtstage. Und heute noch werden die drei goldenen Samstage gefeiert. Ich hoffe, sie machen es immer noch, aber die letzten Jahre war das so, dass sie zum Beispiel in der Einsiedelei Maria Kirchwald oberhalb von Nussdorf am Inn gefeiert wurden. Also das sind dann Gottesdienste, wo da sonst kaum Gottesdienste sind. Da gibt es einen schönen Kreuzweg, den man so in einer Stunde von Nussdorf am Inn hoch hinaufgehen kann. Und das ist eine wunderschöne kleine alte Wallfahrtskirche Maria Kirchwald oberhalb von Nussdorf am Inn. Und an den drei goldenen Samstagen konnte man früher eben Ablässe bekommen. Und deshalb sind viele Menschen, die auch in der Landwirtschaft oder am Land halt einfach beschäftigt waren und gearbeitet haben, die früher nicht so viel Zeit gehabt haben in den Sommermonaten, die haben dann Zeit gehabt, wenn die Arbeit erledigt war. Und deshalb waren das sehr beliebte Wallfahrtstage, die goldenen Samstage nach dem Michaelstag. Und zum Beispiel der Rudolf Chris aus Berchtesgaden, den ich schon oft zitiert habe, weil er eine wichtige volkskundliche Quelle ist, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, der schreibt über die goldenen Samstage, dass sie sehr beliebte Wallfahrtstage sind, besonders für die Sennerinnen, die nach glücklicher Heimkehr von der Alm nun den himmlischen Mächten ihren Dank abstatten. Die Berchtesgadener gehen nach Dürnberg oder Maria Plein bei Salzburg, dorthin sogar besonders gern und in so großer Zahl, dass die Berchtesgadener Burschen und Dirndln, die sich von der Wallfahrt in den Salzburger Gaststätten stärken, mit ihrer festlichen Sonntagstracht im Salzburger Stadtbild deutlich in Erscheinung treten. Also, und es waren nicht nur diese Wallfahrtsorte, sondern auch Eigen am Inn zum Beispiel, eine Leonhardi Wallfahrt in Niederbayern, da sind die goldenen Samstage festlich begangen worden mit Wallfahrtszügen. Und da gab es Sonderablässe auch für die goldenen Samstage und so weiter. Woher der goldene Samstag seinen Namen hat, da gibt es verschiedene Entstehungsgeschichten. Also eine soll gewesen sein, dass an einem Samstag die Glocken zum Rosenkranz gerufen haben. Und da war ein Ehepaar, das war gerade bei Mähen, hat aber sofort mit der Arbeit aufgehört, als die Glocken zum Rosenkranz gerufen haben. Und dann lagen eben drei goldene Münzen in der Wiese als Dank der Gottesmutter. Mhm. Und eine zweite Version ist die, dass der während der Regierungszeit von Kaiser Ferdinand im 17. Jahrhundert soll ihm im Traum die Mutter Gottes erschienen sein. Und soll ihm geboten haben, die drei goldenen Samstage als Marienfeiertage nach dem Fest des heiligen Michael zu feiern. Und das hat er getan. Und wer ihm folgt und auch diese drei goldenen Samstage feiert und ehrt, der kann sich, hat die Mutter Gottes gesagt, meiner mütterlichen Gnaden versichern. Und ich werde ihm sowohl zur Lebenszeit als auch zur Sterbestunde beistehen. Und das war den Leuten, Menschen früher ja sehr, sehr wichtig, dass man eine Sterbestunde hat, die von Gott, von Maria, von Jesus begleitet ist, versehen mit den letzten Sterbesakramenten, dass man dann in Ruhe und wohlversehen sterben kann. Und am schlimmsten war der plötzliche Tod und dem hat man auch versucht vorzubeugen, indem man die goldenen Samstage geehrt hat. Die drei Samstage nach
Michaeli. Das ist ein schöner Brauch. Und nach Michael, wo man die Ernte eingebracht hat, ist ja ohnehin Erntedank dann.
Da ist dann Erntedankfest und drei Wochen später ist dann schon Kirchweihfest. Und dann ist sowohl der kirchliche Erntedank als auch die weltliche Kirchweih, wo man ja eigentlich auch nochmal die vollen Scheunen und Vorratsschränke feiert und da alles gut rumgegangen ist. Dann ist wirklich der Herbst eingekehrt und vorbei und dann kommt Allerheiligen. Und dann wird's ernst.
Darüber unterhalten wir uns aber bei unserem nächsten Ratsch. Die Namenstage brauchen wir dann. Den heiligen Michael haben wir jetzt schon gehabt, den Erzengel Michael. Dann haben wir aber noch ein paar andere.
Zum Beispiel ganz wichtig, auch in unserem südostbayerischen Raum, den heiligen Rupert von Salzburg, der immer mit dem Salzfassel dargestellt wird. Also wenn Sie im südöstlichen Bayern unterwegs sind in einer Kirche, dann werden Sie ganz oft, und natürlich auch im Salzburger Raum sowieso, weil er war ja ein Bischof von Salzburg, der also das zerstörte Juvavum, die Römerstadt, wieder hergerichtet hat und mit der Stadt und mit den Salzquellen dort beschenkt wurde. Angeblich hat er dann nach der Legende die Salzquellen selbst erweckt, aber das stimmt nicht, die sind vorher schon da gewesen. Und Salzburg und die Gegend wurden dann ja reich durch das Salz. Und deshalb wird der Rupert mit dem Salzfass unterm Arm oder neben ihm oder so dargestellt. Also ein Heiliger mit Bischofsmütze, der ein Salzfassel in der Hand hat, das ist immer der heilige Rupert, Bischof von Salzburg. Und es gibt einen Frühjahrs-Ruperti und einen Herbst-Ruperti. Der hat nämlich zwei Namenstage. Wichtiger ist eigentlich der Herbst-Ruperti am 24. September, also morgen hat der Namenstag, der Rupert. Und da gibt es den Ruperti-Kirder in Salzburg. Das ist ein kleines, nettes, intimes Volksfest zu Ehren des heiligen Rupert im Herbst. In Salzburg, mitten in der Stadt. Und am 26. September haben die heiligen Kosmas und Damian Namenstag. Das sind
von den Asamkirchen.
Das sind die Asam-Brüder. Der eine, der ältere, hat Kosmas Damian Asam geheißen und der jüngere hat Egid Quirin Asam geheißen. Also sehr eigenartige, einprägsame Namen. Und ich habe einmal nachgeschaut, weil ich mir gedacht habe, wie kommt der alte Asam drauf, seinen Söhnen so eigenartige Namen zu geben? Und tatsächlich war es so, wenn ich das jetzt noch schnell zusammenbringe, die heiligen Kosmas und Damian, die sind ja, liegen ja Reliquien von ihnen in der Michaelskirche in München. Wenn man nach vorn schaut, in den Chor, also in die Apsis schaut, dann auf der rechten Seite in der Seitenkapelle steht ein ganz wertvoller, goldener, mit Emailverzierungen Schrein mit den Reliquien von Kosmas und Damian. Das waren die heiligen Ärzte, sind die Patrone der Ärzte. Und die sind mit einem großen Prunkzug, mit einer riesigen Feier, da hat man Feste gefeiert, als diese Reliquien nach München gekommen sind. Und just um die Zeit hat der alte Herr Asam, der auch schon Kirchenmaler war, einen ersten Sohn bekommen und hat ihn Kosmas Damian genannt. Und der zweite Sohn, Egid Quirin, der ist getauft worden, kurz nachdem der alte Hans Asam in Tegernsee gemalt hat. Und der Quirin von Tegernsee ist ja ein Patron von Tegernsee und deswegen hat er seinen Sohn Egid Quirin genannt. Also das sind lustige Zusammenhänge. Mhm. Und die Kosmas und Damian, also wie gesagt, Patrone der Ärzte, da finden an manchen Mittwochen in der Michaelskirche Gottesdienste statt, wo dann dieser Reliquienschrein von Kosmas und Damian geöffnet wird und dann sind die wunderbaren Gemälde auf den Innenseiten der Türchen eben sichtbar. Also da lohnt es sich mal, in die Michaelskirche zu gehen und zu diesen Andachten zu gehen.
Und wir sagen Dankeschön. Oder haben wir noch einen Namenstag?
Ja, wir hätten noch mehrere. Aber natürlich muss ich darauf hinweisen, dass am 29. September nicht nur der Michael Namenstag hat, sondern auch Gabriel und Raphael und Uriel, nämlich seine drei Erzengelfreunde. Die haben auch alle am 29. September Namenstag. Und ganz wichtig, am 4. Oktober Franz von Assisi.
Die Namenstage, Brauchtum, Frauenbrauchtum, und der neue Kalender, der eben erschienen ist, der altbayerische Festtags- und Brauchtumskalender Oberbayern, Niederbayern, Oberpfalz im Verlag Bayernland erschienen. Dorothea Steinbacher hat uns in 2 Stunden viel erzählt. Ich sage Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.